Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Wenn wir uns hier im Stimme wirkt Podcast unterhalten, dann sprechen wir ganz selbstverständlich auf Deutsch. Wie geht's dir mit anderen Sprachen? Sprachenlernen ist heute so wichtig wie nie zuvor. Und deshalb freut es mich so sehr, dass die Sprachenlernplattform Babbel in den nächsten Wochen diesen Stimme wirkt Podcast unterstützen wird. Mit Babbel hast du Zugang zu 14 verschiedenen Lernsprachen. Du kannst Babbel am Handy über die Babbel-App oder über die Desktop-Version nutzen, du wirst von muttersprachlichen Experten trainiert und du trainierst deine Aussprache mit der Spracherkennungssoftware. Die kurzen 15-minütigen Lektionen, die passen auch in deinen Zeitplan. Hast du Lust bekommen? Dann darf ich dich als Stimme wirkt Podcast-Hörer und Hörerin auf ein halbes Jahr Babbel einladen. Denn mit dem Code Stimme wirkt zahlen Hörerinnen für 6 Monate und erhalten zusätzliche weitere 6 Monate ihres neuen Babbel-Abos geschenkt. Du zahlst also für 6 Monate und lernst ein ganzes Jahr. Infos und den Code einlösen kannst du auf babbel.com/Stimme wirkt. So, und jetzt zu unserem heutigen Thema.
Ja, aber das haben wir doch schon einmal besprochen. Vielleicht hast du es ja in deinem Alltag auch mit Kollegen oder mit Kunden zu tun, die auf jeden guten Vorschlag mit einem Einwand antworten. Weshalb ich die vielgepriesene Paraphrase als Antwort auf einen Einwand als keine so gute Idee finde und wie du die subtile Macht deiner Stimme nutzen kannst, um wieder auf einen produktiven Gesprächspfad zurückzufinden, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Es gibt so diese Menschen, vielleicht kennst du sie. Egal, was du ihnen entgegenwirfst, es kommt immer ein Ja, aber. Ja, aber das ist ja da. Und nur Probleme. Egal, was du ihnen vorschlägst, sie sind immer dagegen. Und die große Herausforderung im Gespräch, aber eben auch in der Rhetorik oder in der, so wie du das lehrst, Arno, lieber Arno Fischbacher, muss ich dazu sagen, ist es ja, mit solchen Menschen trotzdem auf einen Punkt zu kommen, dass man vielleicht ein gutes Gespräch hinkriegt, bestenfalls sogar, wenn es ein Verkaufsgespräch ist, zum Abschluss kommen kann oder wenn es ein Kollege, Kollegin oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist oder vielleicht sogar der Chef, die Chefin, da eine gute Beziehung aufzubauen. Wie gehst du mit solchen, ich sage jetzt einmal, Ja-Aber-Menschen um. Gegenbeispiel Sortierer, sagt man im NLP dazu, von den Metaprogrammen her, ja?
Ja, aber Andreas, weißt du, also genau in solchen Situationen ist das ja die Problematik. Lieber Andreas, gehen wir ja von Lerne der Zukunft kommen, ja? Also genau das ist ja das Problem, so wie du es schilderst. Da hast du jetzt einen Menschen, der sagt die ganze Zeit, ja, aber wie soll ich denn da die innere Bereitschaft aufbringen, mich dem anzunähern und mit dem zu einer Lösung kommen, wenn er mir auf den Nerv geht?
Ja, ja. Ja, es ist ein guter, ja. Ich war auch kürzlich in einem Seminar in Berlin gewesen und da ist eigentlich um therapeutische Interventionen gegangen und da ist es eben darum gegangen, dass viele Klienten oder Patienten, also Klienten in dem Fall, genauso reagieren und die natürlich, egal was du ihnen vorschlägst, immer mit dem Gegen, und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du versuchst, die Menschen zu ihrer Gesundheit manipulieren, dann werden die nie mitmachen, weil sowas wie Compliance gibt es da nicht. Die sind immer nicht compliant. Und dann musst du eben komplett verkehrt rumarbeiten, mit Verneinungen. Und das ist dann der spannende Punkt.
Ist eine Möglichkeit. Also ich denke, es gibt
für dich
eine
ganze Reihe von... ist es ja auf gar keinen Fall möglich. Ja? Einer wie du kann das ja niemals schaffen. Und das kann man dann auch wirklich so konfrontativ machen, wenn der Rapport da ist. Und das geht, überschneidet sich dann auch ein bisschen mit, ich weiß nicht, ob du Frank Farrelly kennst, mit dieser provokativen Therapie, der dann ja im Prinzip genau in die Richtung arbeitet. Also der dann bis ins Maximum übertreibt. Also, so einer wie du, also das niemals, ja. Aber das bedarf natürlich hoher kommunikativer Kompetenz, sage ich jetzt einmal.
Ja. Ja, und es bedarf natürlich noch etwas anderem, nämlich es bedarf auch eines entsprechenden Settings.
No question about it.
Also wenn das in einem Setting stattfindet, so wie du es gerade erzählst, also in einem therapeutischen Setting zum Beispiel, dann ist sind die Möglichkeiten, umzugehen mit heiklen Situationen, noch einmal ganz anders, als du es im normalen Businessgebrauch oder so im normalen Alltagsgebrauch wahrscheinlich zur Verfügung hast. Aber es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Du hast bereits ein paar Reizworte mir jetzt zugeworfen. Ja? Das Ja, aber leitet ja einen ganz normalen Einwand ein. Ja, aber, das sehe ich anders. Ja, aber, das geht nicht, weil, ja. Die gute Frage im Alltag ist, welchen kleinen persönlichen Standard könntest du dir da zurechtlegen, um erstens mal überhaupt aufmerksam zu sein, dass ein Einwand gerade ausgesprochen wurde? Denn ich sehe überhaupt als den wichtigsten Schlüssel, wenn du lösungsorientiert vorgehen willst in der Kommunikation, dass dir die Fallen, also die Heimtücke des Moments, bewusst ist. Denn dieses Ja, aber, was löst es denn reflexartig, also Autopilot bezogen, Autopilot gesteuert, was löst es in uns denn aus?
Gegengewalt. Es ist also meistens wirklich so, also natürlich der eine frinscht und der andere frinscht zurück, ja. Und ja, ich meine, ich mache jetzt ganz, ganz schlimm Werbung für meinen eigenen Blog Lernen in der Zukunft. Ich schreibe nämlich gerade tatsächlich an einem Artikel genau zu dem Thema, weil das mich so sehr befasst hat. Ich muss da wirklich sagen, weil ich mich nämlich selbst ertappe häufig in diese Falle oder früher, aber immer noch ein bisschen. Das ist halt vom Typ Mensch auch her. Metaprogramme nennt sich das im NLP. Dieser Gegenbeispielsortierer, dieser Polarity Responder, also dieses. Und das sind aber Menschen, die in der Regel auch innovativ denken können, weil sie natürlich gegen die gemeine Norm denken. Also die Leute sagen, nein, das geht nicht. Die sagen, ja klar geht das. Die Leute sagen, nein, das ist eine schwere Sache. Na, für mich, ich kann das. Und das sind Unternehmer häufig, die genau diese Ja-Aber-Mentalität als Lebensphilosophie in sich tragen. Deswegen sind sie Unternehmer worden. Deswegen sind sie jetzt die Führungskraft, die sie sind. Weil sie sich immer durchgesetzt haben. Weil sie gesagt haben, na, die anderen sagen, das geht nicht. Ich mach's trotzdem. Und mit denen eben dann, oder ich sage jetzt, so bin ich eben leider, oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, einer davon, umzugehen. Weil schlimm wird's ja erst, wenn du gegen dich selber gegen Beispiel sortierst. Also wenn du sagst, ich kann das nicht und dann, ja, kann ich doch. Das wäre der positive Aspekt. Aber es geht natürlich auch umgekehrt. Und dann ist es gut, wenn man da Methoden hat. Und da schreibe ich gerade einen Artikel drüber. Also vielleicht können wir dann drauf verlinken. Der dürfte dann schon online sein.
Wir werden das verlinken, keine Frage. Der
Hinweis ist tatsächlich die Doppelverneinung. Also wirklich so dieses, also vielleicht ist das jetzt wirklich eine doofe Idee. Und wahrscheinlich glaubst du jetzt, dass ich jetzt völlig den Verstand verloren habe. Aber, oder und, jetzt kommt es und eben. Das scheiße, ich habe schon falsch gemacht. Ja. Und ich wäre natürlich schon glücklich, wenn du das jetzt probieren würdest. Dann hat er zweimal schon im Kopf Nein gesagt. Er sagt, ja klar geht es. Ja, natürlich geht es trotzdem. Also er hat schon zweimal mit dem Gegenteil geantwortet und dann mit dem dritten, also so wie die Ja-Straße, nur umkehrt. Und so habe ich zumindest jetzt gelernt, kann dieser Gegenbeispielsortierer, nachdem er aus diesem Pattern rausgerissen wird, auch ein guter Verhandlungspartner werden. Ja? Und ich teste es ja auch im Alltag und muss zugeben, es funktioniert. Aber ich bin gespannt, was du, weil du hast auch erzählt, dass du jetzt im Seminar am Wochenende hast du, oder jetzt vor kurzem hast du ein Seminar gehalten, sogar auf Englisch, man kann dich auch auf Englisch buchen neuerdings, und da ist es auch um dieses Thema gegangen. Nämlich eben im Zusammenhang mit der rhetorischen Zusammenfassung, also wenn jemand repliziert auf jemand anderen.
Das war das, worüber wir in unserem Vorgespräch kurz gesprochen haben. Also speziell, wenn es um den Einwand geht, oder auch in einer ganz normalen Diskussion, dann wird dir sehr oft empfohlen, das liest du in vielen Büchern, Rhetorik, Gesprächsführungsbüchern, dass du nach Möglichkeit immer wieder einmal das Gesagte wiederholst, also im Sinne des aktiven Zuhörens. Jemand sagt was und du hörst zu und signalisierst dann im Zuge des aktiven Zuhörens, dass du es gehört hast und gibst im Grunde wieder, was du gehört hast. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Formeln. Du hast zuerst eine bereits genannt, verstehe ich sie richtig oder verstehe ich dich richtig, dass du das so oder so siehst. Ja? Dann gibt es die feine Abwandlung, manchmal lese ich, höre ich richtig oder irgendwie so mit kleinen feinen Abhandlungen. Und ich finde es ganz spannend, weil in der Praxis sehe ich das als eine ganz fatale Empfehlung, weil diese Art des Anführungszeichen aktiven Zuhörens sehr oft eine unerwünschte Nebenwirkung hat.
Sie triggert den Gegenbeispiel, Sortierer.
Ja, ja, ganz genau. So. Ja. Wenn ich mich gewissermaßen so anschleiche an dich und sage, aha, verstehe ich das richtig, dass du das so und so denkst, ja, dann ist die Chance, dass du dann sagst, nein, nicht ganz, weil, ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, den anderen aus der Reserve zu locken und eine Spur genauer zu hören, was der andere dann zu sagen hat. Mhm. Gleichzeitig aber wird dabei etwas Grundlegendes übersehen, nämlich ein Aspekt aus der räumlichen Psychologie. Ich habe mir angewöhnt, Kommunikationssituationen nie nur unter dem verbalen Aspekt zu betrachten. Und würden wir jetzt weiter so über aktives Zuhören reden, dann würden wir ja so tun, als ob die Kommunikation nur aus Worten bestünde. Also du sagst einen Satz, ich höre den Satz und dann überlege ich mir, wie formuliere ich das, was ich dann dazu, darauf oder dagegen sage.
Naja, wir haben ja Pattern, also wir haben ja alle Schablonen in uns, die wir über Jahrzehnte und noch länger gelernt haben, wie wir in Situationen wie reagieren. Und manche Menschen sind halt eher Gleichbeispielsortiere, die sagen immer, ja, mache ich, ja, passt. Mhm. Und es gibt halt welche, die sind halt gewohnt, sich in diesem Nein so nicht.
Ja, das wäre jetzt der Mikrokosmos. Ja. Aber ziehen wir den Zoom mal ein bisschen weiter auf.
Also egal, wie man sitzt, also weil du sagst dann wieder räumliche Psychologie und auch wenn ich daneben sitze oder vor ihm sitze, das natürlich vor ihm ist noch schlechter, aber auch wenn ich daneben sitze, hat er dasselbe Pattern am Laufen.
Andreas, zieh den Zoom ein bisschen weiter auf. Wenn wir reden jetzt über irgendein Gespräch, aber dieses irgendeine Gespräch, das wir dann führen, das hat ja zumindest von einer Seite, wenn nicht von beiden, irgendeine Absicht hinterlegt.
Mach ein Fallbeispiel. Mach wirklich ein Fallbeispiel, gerne.
Wenn wir über irgendetwas sprechen, was gelöst werden soll, also irgendein Budget soll freigegeben werden, sagt der eine und der andere sagt, das ist aber schwierig.
Ja.
Wenn du das jetzt nur kleinzellig siehst, dann agierst du, so wie jetzt die KI beim Texten, von einem Satz zum nächsten, also von einer Wortkombination zum nächsten. Ein sinnvolles, zielgerichtetes, lösungsorientiertes Gespräch wird dabei aber nicht entstehen, wenn du nicht im Moment des Sprechens, also auch deinen nächsten Satz bedenkend, das größere Ganze siehst. Also siehst, wohin du den anderen begleiten willst oder aber wie du den anderen überzeugen willst.
Also da hört man allein die Energie also, schon, ja.
Ja. Ja, die innere, also quasi dieser mentale Approach, wie sehe ich meine Rolle in dem Gespräch und mit welcher inneren Haltung gehe ich auf meinen Gesprächspartner zu, die wird die Situation prägen. Und wenn ich das jetzt nur so mechanisch sehe, und das wird in der Rhetorik oft so gemacht, der eine sagt das, dann sagst du das und dann geht's schon gut. Ich entferne mich seit Jahren von dem, weil das ist so ein kleiner Hickhack, das letztlich nur zu so einer Art kleinen, wie mache ich es richtig, damit der nächste Schritt passiert, inneren Haltung führt. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich mit dem anderen gemeinsam am Ende des Gespräches etwas gelöst haben will, was für beide akzeptabel ist. Dann habe ich eine andere Grundvoraussetzung und dann habe ich aber auch einen anderen Zugang, die Psychologie, mein psychologisches Verständnis zu nutzen, nämlich welche Strategie, also in welcher Art und Weise ich den anderen begleiten könnte, damit er mit mir freiwillig aus eigenen Stücken sozusagen den Weg gemeinsam zu dieser Lösung geht.
Und da sind wir wieder bei Setting. Ich meine, ich habe jetzt natürlich gesprochen, wir waren jetzt im therapeutischen Kontext oder ist, also Coaching-Kontext, keine Therapeut, aber Coaching-Kontext unterwegs, wo wir wissen, der eine hat seine Angst, der hat seine, was auch immer, was er für Herausforderungen hat, die er loswerden möchte. Und ich bin jetzt, er ist jetzt bei mir, weil er bei mir dieses Ding loswerden will. Ja. Und das ist natürlich einmal ein Setting. Und wenn ich jetzt dann weiß, okay, es geht um ein Budget, wir wollen am Ende, dass wir für die Firma die beste Entscheidung treffen, whatever, und dass wir jetzt miteinander in diesem Prozess des Herausfindens, also das natürlich klar ist, wir sind beide an einem Metaziel interessiert, das für beide gut ist. Ja? Dann braucht es aber trotzdem Handwerkzeug und deswegen kommen ja vielleicht Leute auch zu einem Arno Fischbacher, den man buchen kann, arnofischbacher.com, sage ich mal, arno-fischbacher.com, ja, und die wollen ja dann mit dir zum Beispiel das erarbeiten, weil sie wissen, dass es eben nicht immer so einfach ist.
Ja, weil, also wie du jetzt gesagt hast, dass die beiden dasselbe wollen, das ist ja gerade in der Regel nicht der Fall. Also die Ausgangssituation für Gespräche unterscheidet sich in einem Punkt zum therapeutischen Setting. In einem therapeutischen oder in einem Coaching-Setting sind die Rollen klar definiert. Mhm. Wenn jetzt in einem Unternehmen zum Beispiel zwei Leute auf selber Hierarchieebene über ein Budgetthema diskutieren, dann kann nicht einer bestimmen, dass es geschieht. Mhm. Und der andere kann es aber auch nicht bestimmen.
Naja, das kann der Therapeut auch nicht, da muss der Klient auch mitgehen. Ja.
Schon, aber die Rollen sind anders verteilt. Ja? Es ist eine andere Rollenkonstellation zueinander. Ja. Jetzt könntest du sofort einwenden, naja, wenn jetzt der Chef zum Mitarbeiter spricht, dann wäre es ja wieder so ähnlich wie in dem Rollensetting, von dem wir da gerade sprechen. Und dann stellt sich sofort die Frage, mit welcher inneren Einstellung geht der Chef zum Mitarbeiter? Sagt er, dieses ist zu tun und ich argumentiere dir das jetzt so lange, bis du ja sagst? Quasi überreden, Anführungszeichen
überreden statt
überreden, also gezwungenermaßen. Oder ich begleite dich auf dem Weg zum Verständnis, aus dem heraus der nächste Schritt machbar ist. So, und jetzt brauchen wir eine Strategie, die funktioniert und die kann nicht nur eine sprachliche sein. Deshalb ist mir dieser 360-Grad-Blick auf die Kommunikationssituationen so wichtig.
Chemisch.
Ein Aspekt, chemisch, genau. Ja. Ein Aspekt dabei ist immer, in welche Himmelsrichtung wollen wir die Lösung hinbewegen? Wollen wir uns auf die Lösung hinbewegen? Dann wären wir bei der räumlichen Psychologie, die in der Kommunikation eine viel größere Rolle spielt, als uns das im Alltag überhaupt bewusst ist. Darum spreche ich so oft darüber, um einfach diesen Begriff noch deutlicher zu verankern, der so selten überhaupt zur Sprache kommt. Und der zweite Aspekt, auf den ich eigentlich ursprünglich hinweisen wollte, das ist die Frage, wie es gelingt, immer wieder bei jedem kleinen Schwierigkeitsgrad, also ich stelle mir so ein Gespräch oft wie eine Treppe vor. Mhm, mhm. Man beginnt ein Gespräch auf einem gewissen Schwierigkeitsniveau. Man hat etwas, was noch nicht rund ist, und dort irgendwo oben am Ende der Treppe ist die mögliche Lösung. Und damit mein Gesprächspartner mit mir gemeinsam überhaupt die nächste Stufe besteigt, also mit mir den Schritt tut, von hier zur nächsten Stufe, und die ist noch lang nicht, da sind wir noch lang nicht am Ziel, braucht es immer Sicherheit, damit der Schritt auf die nächste Schwierigkeitsstufe möglich ist. Und diese Sicherheit kann nur entstehen, wenn die Beziehung zwischen beiden Gesprächspartnern intakt
ist. So alte knautschende Treppe.
Genau, ja. So. Und jetzt sind wir aber zurück, jetzt kommen wir zurück zum Einwand. Wenn ihr jetzt sagt, das sollten wir jetzt tun, und der andere sagt, ja, aber das geht doch keinesfalls. Das ist eine Konfrontation, das ist eine konfrontative Situation. Also ich denke das immer raumörtlich. Da sind jetzt zwei Menschen frontal aufeinander ausgerichtet, einander gegenüber und diskutieren. Die Beziehungsebene, also die Sachebene stört die Beziehungsebene. Und in dem Moment ist, wenn du jetzt versuchst, aktiv zuzuhören, wird das nicht ankommen, weil indem du dem anderen unmittelbar direkt zugewandt bist, arbeiten deine Spiegelneuronen viel zu stark und die innere Spannung, die durch den Widerspruch entstanden ist, die hebt jetzt deine Stimme, ja, und wieso soll das nicht gehen, ja, und die Stimme eskaliert.
Du sagst also, dass das nicht geht.
Und jetzt komme ich mit dem rhetorischen Echo, also anstelle dieser altbekannten Paraphrase. Und das rhetorische Echo beginnt nicht mit einem Wort, sondern die beginnt mit einem Zuhör. Also im Grunde beginnst du, indem du wahrhaft hinhorchst, was der andere für einen Unsinn gesagt hat.
Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Wahrhaft hinhörst. Weil wenn jetzt beide in der gleichen Rhetorikschulung beim Arno Fischbacher gesessen sind und wissen, dieses Mhm kommt und der weiß, dass es jetzt nur eine Methode ist und eigentlich brodelt es in ihm, dann wird es wieder nicht funktionieren. Und das ist es eben, ja, dass das eben auch eine Mindset-Geschichte ist. Ich muss wirklich diesen Respekt vor dem anderen haben und ich muss wirklich mit ihm auf eine Level kommen wollen oder ihn eben nicht als Niedrigeren sehen. Ja?
Es wird dir wahrscheinlich auch nicht gelingen, das zu faken, ja, mal unter uns gesagt.
Aber ja. Alle probieren sie
also quasi künstlich, ja. Künstlich wahrhafte Aufmerksamkeit herstellen. Also es wird immer irgendein Zucken deines linken Augenlids verraten, was du über den anderen gerade denkst und dass du bewertest. Mhm. Und das ist für mich in der Kommunikation eine der interessantesten Herausforderungen überhaupt. Ja, ja. Also immer wieder mal sich zu ermannen, das klingt ein bisschen martialisch, ja. Also immer wieder sich so weit zu bringen, dass du in der Lage bist, den anderen einfach mal in dem Unsinn, was er gerade sagt, oder in dieser Schwäche, die er oder sie zeigt, in dieser Widerborstigkeit, die manchmal entsteht, einfach ernst zu nehmen und wirklich hinzuhorchen. Und nur dadurch entsteht dieses ja, das dem anderen auch unterschwellig, also unbewusst signalisiert, du bist in Beziehung zum anderen. Und
vielleicht auch einen Atemzug nehmen, ist manchmal auch ganz gut. Nämlich um die Pause zu haben, weil die hohe Kunst ist ja nicht zu reagieren sofort, weil das lernt man im buddhistischen, im Meditieren auch, dass man sagt, okay, die hohe Kunst besteht ja darin, zwischen Gedanken und Reaktion irgendwie diese genau. Das kann ja beispielsweise auch schon ein kleiner Atemzug sein, weil ich stelle mir jetzt vor, wir sind einfach in dieser aktiven Situation, wo der mir jetzt irgendwas entgegenhaut und ich würde jetzt sofort entgegenschnalzen und das wie du sagst, das ist ja dann ein verbaler Boxkampf, das bringt ja niemand was. Ja?
Naja, dann bist du in der viel zitierten Reizreaktionssituation.
Deswegen halt duschen. Ja?
Aber in dem Moment führt dich aber der andere durch seine Handlung, in die Reaktion. Ja. Genau, da bist du voll Autopilot gesteuert, reine Reizreaktion.
Da helfen eben so Pattern Interrupts eben wie beispielsweise eben der Atem oder dieses
Andreas, letztlich aber braucht's noch etwas davor. Okay. Das war in dem Seminar, das du angesprochen hast, ein wesentliches Kernthema. Mhm. Gelingen wird sowas in der Praxis nur, wenn dir die Auslöser bewusst sind. Ah. Beim Einwand ist es relativ simpel. Mhm. Also, damit du überhaupt diesen Ausatem zulassen kannst, den du anbietest, brauchst du ja vorher ein Signal, das dir sagt, hey Andreas, stopp, nicht 1:1 reagieren, ja, it's time to, genau. So, und wie kann das entstehen? Naja, Du brauchst einen Cue oder einen Trigger oder nenn's, wie du es immer willst. Also du brauchst ein Signal, das dir deutlich zeigt, hey, Alarm, ja, entscheide dich, werde wach und triff eine Entscheidung. Willst du so reagieren, wie es halt gerade aus dir heraus will, emotional? Oder willst du dich selbst führen und die Führung übernehmen im Grunde in der Situation, um das Gespräch zu günstigen, in eine günstige Richtung zu bringen? Und dann bist du gefragt, nicht zu reagieren, sondern eine Aktion zu setzen, die dann zum Beispiel wäre, wirklich ins Zuhören zu schalten und ein Oho hören zu lassen. Das gelingt nur, wenn es dir vorher auffällt. Beim Einwand ist es relativ simpel, weil in der deutschen Sprache beginnt so gut wie jeder Einwand mit zwei Worten, immer mit denselben. Und auf die lässt sich klug ein Alarm setzen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht hier im Podcast mal erzählt habe, ich habe aus Schaden gelernt, auch in einem Seminar als Trainer vor vielen, vielen Jahren, ja, bin ich mal einem Teilnehmer auf den Leim gegangen, der einen drastischen Einwand gesetzt hat und quasi meine Kompetenz in Frage gestellt hat.
Wie kann er nur? Ja.
Nach einem Ja-Aber eines Teilnehmers in einen viertelstündigen Infight mit einem der Menschen gegangen bin und im Grunde die Gruppe verloren habe. Ja. Und Ja-Aber, ja, und sich im Alltag solche Achtungssignale zu setzen, auf kleine Wendungen, die du wiederkehrend hörst von den anderen, die im Normalfall bei dir so eine automatisierte Reaktion auslösen würden. Oder irgendein Gefühl, du weißt schon, so ein nicht schon wieder Gefühl oder sowas auslösen würde. Ja? Setz dir dort einen kleinen Alarm. Denk dir
irgendeinen besonderen Gegensortierer.
Ja, genau, so ein, ich hab's erkannt, juhu, ja, mir ist der Moment bewusst, so dass du dann die Schritte setzen kannst, die dich im besten Falle zu einem einvernehmlichen Ergebnis am Ende so eines Gesprächs führen können. Mhm. Mhm.
Ja, das Aber habe ich generell in einem Seminar mal immer. Also sobald jemand Aber sagt, ist das so wie im Kopf, dann du Arschloch. Also ja, Aber ist so wie ja, du Arschloch. Und dann sofort, also deswegen würde ich das selber gar nicht mehr sagen. Das ist, ich habe immer das so abgewöhnt, ja. Ja. Es gibt so Worte wie die.
Ja, aber es ist ein.
Ja, genau.
Ja, aber es ist ein natürlicher Reiz. Das ist in uns drin.
Naja, aber es ist, man kann sich abgewöhnen für sich selber. Genau wie müssen. Man kann sich auch müssen, das Wort müssen abgewöhnen und es durch dürfen ersetzen. Es passiert ganz viel, wenn du in deinem Alltag nicht mehr sagst, ich muss jetzt noch, sondern ich darf das jetzt. Es ist eine Bewertungsgeschichte, weil wir haben uns das einfach angelernt.
Oder ich will oder ich werde.
Ich werde geht auch, aber da dürfen ist schöner. Weil dürfen klingt so, ja, ich habe jetzt das Privileg, was zu tun.
Ich werde jetzt mit dir gemeinsam diese Podcast-Episode abschließen.
Genau, ja. Ich darf das jetzt.
Das wäre die aktive Form.
Ja, aber ich finde es doch viel schöner, als zu sagen, ich muss jetzt noch und dann sage ich halt, okay, ich darf. Ja? Das sind so diese kleinen, feinen Dinge, die aber dein Leben und auch deine Einstellung zum Leben dann am Ende verändern. Ja?
Sehr deutlich verändern, ja.
Transformatorisches Vokabular heißt das. Kann man bei Tony Robbins nachlesen, aus den 1980er Jahren schon, ja.
Ja, in diesem Sinne, dann wünsche ich uns beiden, Andreas, dir und mir, mögen uns, dass uns die Ja-Abers unserer Gesprächspartner immer wieder noch früher auffallen, in uns irgendwo einen Bulibi, 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 einen interessanten Klingelton ertönen lassen und uns vor die Frage stellen, lieber Andreas, lieber Arno, ist dir aufgefallen, hast du auch eine Strategie auf Lager, wie du damit einvernehmlich umgehst? Und das auszuprobieren und damit zu experimentieren und immer wieder im Alltag diese Zuhör-Mhms der Menschen wahrzunehmen und auch selbst den anderen zu spenden. Dazu möchte ich euch heute sehr, sehr gerne ermuntern. Bleibt uns gewogen. Und möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.